ein zu unserem nächsten Vortrag. Wir hören als, ich mag sagen, lieben und bewährten ausländischen Gast, Professeur Larcher aus Paris, der sicher im Rahmen der Grenzgebiete einen Namen hat und sich auch dadurch auszeichnet, dass seine Bemühungen und Bestrebungen in die spirituelle Sphäre hineingehen. Wir werden Professeur Larcher zweimal hören und man kann vielleicht diesen ersten Vortrag als eine gewisse Vorbereitung auf den zweiten Vortrag auffassen. Im ersten hier geht es heute über Hypnose, Biochemese und Biostase. Das sind Vokabeln, abgesehen einmal von der Hypnose, bei denen man sich schon fast die Zunge abbrechen kann. Aber es handelt sich dabei um verschiedene Bewusstseinszustände. In vielen Fällen hören Sie heute das Wort und die Bemühungen um eine Bewusstseinserweiterung. Diese Zustände, über die jetzt berichtet werden wird, scheinen mir mehr in die etwas andere Richtung hineinzudeuten, nämlich in bestimmte Reduktionen des Bewusstseins in der Hypnose, in dieser Biochemese und Biostase. Ich darf dann Herrn Professor Larcher bitten, seine einführenden Worte zu halten und die weitere Übersetzung wird dann Herr Professor Resch übernehmen. Dankeschön.
Meine Damen und Herren, es ist eine große Ehre und Freude, mich hier zu sein bei Ihnen. Das erste Mal war ich mit Imago Mundi in Brixen für einen Vortrag über medizinische und psychologische Aspekte der Mystik. Das zweite Mal, es war in Augsburg, um zu studieren Information, Kommunikation und Aktion bei den paranormalen und supranormalen Heilungen. Und jetzt hat Herr Professor Andreas Resch mich gebeten, über Hypnose, Biochemese und Biostase und morgen über Luzidität, Ekstase, Psychostase und Glückseligkeit zu sprechen. Es ist sehr schwer, interdisziplinäre Ausdrücke zu schreiben, weil man verschiedene Sprechen braucht, als medizinische, psychologische, philosophische und theologische Sprachen. Ich habe Beispiele an der römisch-katholischen Religion und in der indischen Mystik ausgenommen. Und so wissenschaftliche, analogische und symbolische Sprache gemischt sind. Darum mein Text sehr, sehr schwer zu übersetzen ist. Ich danke sehr viel Herr Professor Andreas Resch und Fraulein Barbara Viererbe für diese so schwierige Übersetzungsarbeit und der Dr. Andreas Resch wird jetzt lesen. Ich danke auch Ihnen für Ihre freundliche Aufmerksamkeit.
Meine verehrten Damen und Herren, ich darf vielleicht doch vorausschicken, dass es zu diesem Thema, das wir hier heute und morgen besprochen wird, in dieser Form der verschiedensten Bewusstseinsstadien, keinen anderen Mann oder Wissenschaftler, keine Frau, keinen Mann auf der Welt gibt als Hubert Larcher, der als Mediziner schon bei seiner Dissertation eine Arbeit über das Januariuswunder gemacht hat und sich Jahre hindurch mit all dem befasste. Wir sind zeitlich haben ein großes Manuskript und ich darf hier Frau Viererbe Barbara, einer Dolmetscherin, Schülerin hier an der Universität, die sich spontan gemeldet hat, um hier während des Kongresses einige Erfahrungen zu sammeln, für diese ungeheuer schwierige Übersetzung danken. Wir haben in diesen Tagen immer wieder vom Bewusstsein gehört und es hat so ausgesehen, als ob das Bewusstsein irgendwo doch ein einheitlicher Zustand wäre. Doch wenn wir den weiteren Ausführungen folgen, sehen wir, dass das Bewusstsein als Bewusstsein wohl eine Einheit bildet, doch dass wir verschiedenste Stadien des Bewusstseins haben. Es hat ein Kongress stattgefunden, und zwar in Cordoba im Jänner 1985 zur Frage des Bewusstseins, wo auch Dr. Larcher teilgenommen hat. Allerdings konnte er am Schluss nicht wissen, was eigentlich unter Bewusstsein zu verstehen ist. Schon vor 10 Jahren, im Jahre 1975, hat, wie Larcher dies erwähnt hat, Larcher auf dem Kongress über Mystik in Brixen diese Thematik in etwa angestellt, wobei er seine Sicht aus medizinischer, psychologischer Darlegung der Mystik darlegt. Ich will Ihnen, damit Sie überhaupt das Folgende verstehen können, kurz anhand von einigen Schauspielern das Grundkonzept zeigen, das wir heute und morgen behandeln, so also den Anfang, das Ende schon an den Anfang setzen. Wir haben hier eine grobe Darstellung dessen, worüber Larcher sprechen will. Wir haben als Mittel den Wachzustand und beim Wachzustand sehen wir die Wachheit, die erste Stufe einer sogenannten Psychologie der Tiefen ist dann der Zustand des Schlafes, der Zustand der Hypnose, der Zustand der Biochemese. Biochemesis, das ist eine reduzierte Form des Lebens und hat eine Ähnlichkeit mit dem Winterschlaf. Aber es gibt hier verschiedene Stufen, wie wir sehen werden. Dann gibt es das Stadium der sogenannten Biostase, auch der klinisch tote Zustand. Das sind lethargische Zustände, nicht wo der Körper sich nicht mehr bewegt. Und dann ist der Zustand der Thanatose, das ist jener Zustand, wo sich der Körper zersetzt. Und nun gibt es von der Wachheit nach oben den Zustand der Luzidität, der Klarheit, darüber wird morgen gesprochen, der Ekstase, der Psychostase und der Glückseligkeit. Nun ist es so, dass zwischen diesen Zuständen, wenn jemand im Zustand der Biochemese ist, gleichzeitig jemand im Zustand der Ekstase und Luzidität sein kann. Daher gibt es hier die sogenannte Transite in der verschiedensten Form. Ich gebe hier um das zu zeigen. Die verschiedensten Transite sind im Ganzen 72. Der 73. Übergang von der Thanatose zur Glückseligkeit ist nicht mehr darstellbar, weil in der Thanatose der Mensch körperlich verwest und von hier gibt es auch keine Wiederbelebung. Das ist dann praktisch die Phase des Übergangs in der Glückseligkeit. Das ist dann das Jenseits. Sie sehen hier diese verschiedenen Möglichkeiten der Übergänge, und zwar sowohl von Luzidität in die Biochemese. Das sind diese ganzen Zustände, die wir zum Beispiel in gewissen Formen der Trance bei Mystikern haben, wo der Körper in einer totalen Lethargie ist, wo er mit Nadeln gestochen werden kann, wie wir das zum Beispiel bei Padre Pio bemerkt haben, während er aber seelisch, geistig, in einer Luzidität, in einer Psychostase, Glückseligkeit oder Ekstase war. Das kurz als Voraussetzung, und damit kehre ich zum Text zurück. Ich glaube, das Bild, prägen Sie sich dieses Bild ein. Ich glaube, es ist angenehmer, wenn der Vortrag bei Licht ist. Bitte? Wer ist dafür, dass das Bild steht?
Lassen wir es stehen.
Gut. Ich meine, dass man hier das einfachere Blatt, das im Moment, dass man dieses hingeben sollte, das etwas einfacher ist. Wie schon gesagt, der 73. Transit kann auf der Tabelle nicht aufscheinen, denn die beiden extremen Niveaus, die Thanatose und die Glückseligkeit, sind nicht umkehrbar. Wir werden sehen, was davon zu halten ist, wenn wir die Probleme bezüglich der Glückseligkeit untersuchen. Nämlich das erfolgt morgen. 10 Jahre nach der Publikation dieser theoretischen Schemata, und zwar die auch wieder in den Magomundi-Bänden erschienen sind, erstmals eben im Band Mystik, haben die physiologischen und die experimentellen Forschungen auf diesem Gebiet wenig Fortschritte erzielt, aber wir können versuchen, einige dieser Punkte zu präzisieren, denn einerseits hat die derzeitige Entwicklung der Konzepte der Physik, der Kosmologie und der Biologie die Tendenz, dem Bewusstsein seinen Platz in Beziehung zur Wissenschaft zuzuordnen, und zwar durch einen neuen epistemologischen Aufschwung. Andererseits verringern die Fortschritte in der Psychologie, der Neuropsychiatrie und der Parapsychologie sowie ein fruchtbarer Gedankenaustausch mit der westlichen und der östlichen Welt den Anspruch jener, die die Mystik auf die Pathologie und die Psychologie erhöhen, also die Mystik auf die Pathologie und die Psychologie der Höhen, das ist Luzidität, Psychostase und Ekstase, auf die Tiefenpsychologie reduzieren wollen. Nicht? Das ist alles unterbewusst, das war ja. Und soweit darf ich sagen, dass im Moment es keine katholische Fakultät in Europa gibt, in Rom etwas, wo noch Mystik gelehrt wird. Eine, ich muss offen sagen, eine Katastrophe. Beginnen wir nun damit, die unteren Niveaus zu untersuchen, in denen letztere angesiedelt ist, und zwar die sogenannten Formen Schlafe, Hypnose, Biochemese und Biostase. Erstens die Hypnose. Übrigens, über Hypnose wird dann heute Dozent Pick die neuesten Forschungen von einer anderen Richtung her bringen. Nach 200 Jahren Kontroversen ist die Hypnose immer noch genauso schwer definierbar, insbesondere wegen einer Diskrepanz zwischen ihrer äußeren Erscheinung und ihrer phänomenologischen Analyse. Diese Diskrepanz wurde hervorragend durch Michaud dargestellt. A. Die äußere Erscheinung der Hypnose. Die äußere Erscheinung der Hypnose zeigt mit mehr oder weniger großen Schwierigkeit hervorgerufenen den natürlichen und spontanen Zustand der Hypnose, der mit mehr oder weniger Schwierigkeit hervorgerufen wird. Unter Hypnose versteht man im Allgemeinen einen von einem Hypnotisierten hervorgerufenen und suggerierten Zustand. Inspiriert von ihrem Machtbedürfnis identifizieren verschiedene professionelle Hypnotisiere gerne Hypnose und Suggestion. Also sie sagen, das ist das Gleiche. Andere betrachten die Hypnose als den Effekt eines magnetischen Einflusses, magnetischen Striche vom Messen, der von einem Magnetiseur ausgeübt wird, wobei wir die okkulten, psychischen oder physischen Einflüsse außer Acht lassen. Man ordnet oft unter dem Begriff der Hypnose ihre wirklichen, falschen oder imaginären Konsequenzen ein, wie zum Beispiel alle psychophysiologischen Effekte der Suggestion und der Suggestibilität. Ein suggestiver Mensch hat unter Hypnose nicht nur die Tendenz, gewissenhaft gegebenen Befehlen zu gehorchen, wie zum Beispiel in posthypnotischen Suggestionsexperimenten, sondern auch unausgesprochenen, sogar unbewussten Wünschen der Beobachter oder Forscher zu entsprechen, die so manchmal gegen ihren Willen in das Experiment einbezogen werden. Unter diesen Umständen ist es manchmal schwierig zu unterscheiden, ob eine Äußerung tatsächlich ein Zeichen des hypnotischen Zustandes ist oder ob sie nur ein Minenspiel als Antwort auf die unbewusst suggestive Erwartung des Beobachters darstellt, nicht wo jemand halt die Augen zu hat und aber nicht in Hypnose ist. Schließlich verbindet man mit der Hypnose viele Arten von Begleitphänomenen. Einerseits Phänomene, die von ihrem Niveau her induziert werden, sei es spontan oder durch Suggestion. Andererseits Phänomene, die diesem mehr oder weniger eng beigeordnet sein können. Deshalb sprach Albert Rochat von tiefen und oberflächlichen Stadien der Hypnose, wenn er vom Niveau der Hypnose ausgehend die Transite, und Transite sind diese Übergänge, das sind Transite. Interessant, dass wir auch bei Burkhard Heim von der sogenannten imaginären zur imaginären Welt auch diese Form von Transite haben. Das ist zwar ein ganz anderes Modell. Also die Transite in Richtung der nächstliegenden Zustände induziert, nämlich in Richtung Lethargie und Somnambulismus. Das ist hier zu sehen, und zwar haben wir die Hypnose, dann kämen die lethargischen Zustände, dass man in dieser Richtung Induktionen macht. Nehmen wir zu dieser extremen Zweideutigkeit der Beziehung zwischen Hypnose und ihrer Suggestibilität einerseits und Suggestion und Mimik andererseits noch die Beziehung und den Transfer des Psychoanalytikers hinzu, so verstehen wir die Notwendigkeit einer phänomenologischen Analyse. Zunächst die phänomenologische Analyse der Hypnose. Im Jahre 1887 unterschied La Tourette vom medizinrechtlichen Standpunkt aus den reinen hypnotischen Zustand von analogen Zuständen, indem er beobachtete, dass während des Hypnotisierungsvorganges der kataleptische Zustand, das ist der Erstarrungszustand, immer zuerst auftritt. sowohl bei Hypnose, die zum Beispiel durch Fixierung eines glänzenden Gegenstandes hervorgerufen wird, nämlich Kristallkugel oder dergleichen, als auch bei zufälligen Hypnosen durch Geräusch, einen Schock oder starke Emotionen. Mir ist bei einer Hypnose passiert durch eine Bierflasche, dass Leute in Hypnose gefallen sind, die ich nicht hypnotisieren wollte. Das kann alles sein. Also es gibt auch diese spontane Form. Ein anderes Symptom ist die Suggestibilität. Die Versuchsperson bleibt reizbar über das Auge und das Gehör, besonders über das Muskelempfinden, das für die Suggestion regelrechter motorischer Halluzination empfänglich ist und dadurch zu einer automatischen Mimik gelangt, um dann schließlich wieder starr zu werden. La Tourette bezeichnet die Beziehung von Hypnose zu Analogen, beschreibt die Beziehung der Hypnose zu analogen Zuständen und ebenso die Techniken, mit denen diese verhindert oder hervorgerufen werden können. Er schreibt, wenn der fixierte Gegenstand ganz plötzlich oder sehr stark beleuchtet wird, kommt es sofort zu einer Katalepsie. Wenn im Gegensatz dazu das Objekt sozusagen indifferent ist, muss man den Augenblick erfassen, in dem der Blick eigenartig starr, das Auge weiter geöffnet wird, die Bindehaut sich rötet und die Lidbewegung des Auges aufhört. Man nimmt dann schnell den fixierten Gegenstand weg, denn oft fährt die Versuchsperson fort, ihn anzusehen und gelangt unmerklich von selbst in den lethargischen Zustand. Also man muss ja in Hypnose nicht in den lethargischen Zustand führen, das ist eine tiefere Stufe. Und als Hypnotiseur weiß man wohl, dass man hier ungeheuer vorsichtig sein muss, beziehungsweise, dass man diese ganzen Prozesse kennen muss. Er empfiehlt der Versuchsperson, die Augen zu schließen, um seine Lethargie hervorzurufen, und seinen Scheitel zu massieren, um den Somnambulismus zu bewirken. Also man kann verschiedene Formen hervorrufen, denn die Lethargie und den Somnambulismus. Somnambulismus, wie wir sehen werden, ist völlig verschieden. Der Somnambule, der Nachtwandler, der springt und ist voll bei der Motorik. Hingegen, wer in Lethargie ist, der kann ja nicht springen. In Wirklichkeit hatte diese Vorgangsweise nur Suggestionswert. Wie es Henri Nicet darstellte, dessen Versuchspersonen nicht auf eine Reaktion solcher Vorgangsweisen abgestimmt waren und nicht in gleicher Weise reagierten. Man kann gerade im Bereich der Hypnose die Person so abstimmen, dass eine Person, wenn man die Hand so hält, schon in die Hypnose fällt, wenn man sie öfters hypnotisiert hat. Das ist, habe ich auch erfahren. Als Schüler Charcots beschrieb La Tourette auch Kriterien neuromuskulärer Erregbarkeit, die der Lethargie und dem Somnambulismus eigen sind. Aber man versteht sehr leicht, dass die Suggestibilität besonders durch den Zustand der Beziehung zum Hypnotiseur begünstigt wird und dadurch letzterer verleitet war, als klinische Symptome oder Syndrome zu betrachten, was eigentlich nur Folge seiner unvorsichtigen und unverantwortlichen Suggestionen war. Also was der Hypnotiseur induziert hat, das muss man auch sehen, was bringe ich in den Hypnotisierten als Hypnotiseur hinein und was erbringt der Hypnotisierte von sich aus. Das Kapitel, wie die Hypnose entsteht, ist offen, vielleicht kann Dozent Bick dann mehr sagen. Im Jahre 1882 veröffentlichte Rochat das Buch Tiefenstadien der Hypnose. Nach einem Hinweis auf die Klassifizierung der drei Zustände von Charcot, nicht, er hat ja zur Zeit Freud gelebt, und zwar folgende drei Zustände, Lethargie, Katalepsie, das ist die volle Erstarrung, Lethargie ist die noch nichts. Und Somnambulismus. Und hier bedient er sich der Experimente eines Magnetiseurs, um die Reihenfolge der Zustände zu analysieren, in die seine Versuchsperson gelangt. Und zwar folgende Zustände. Erstens, Stadium der Glaubwürdigkeit. Also die Relation mit dem Patienten, das ist ohne ein gewisses Vertrauen, wenn jemand wirklich nicht will und sich auch nicht konzentrieren kann, ist die Hypnose nicht so leicht. Zweites Stadium, Stadium der Lethargie. Drittes Stadium, Katalepsie. Viertes Stadium, Lethargie. Fünftes Stadium, Somnambulismus. Sechstes Stadium, wiederum Lethargie, wenn er vom Somnambulismus herauskommt, Lethargie. Siebtes Stadium, der Beziehungszustand zum Hypnotiseur und achtes Stadium Lethargie. Als er seine Experimente weiterführte, entdeckte er eine Fortsetzung dieser Reihenfolge, und zwar entdeckte er eine Kontaktsympathie, unendlich wichtig, dann eine Lethargie, eine Luzidität, nach der Luzidität wiederum eine Lethargie, oder die Luzidität kann auch parallel zur Lethargie sein, und eine Distanzsympathie, das es auch geben kann. Man beobachtet so, dass die Versuchsperson vom Anfangsstadium der Glaubwürdigkeit an immer in eine lethargische Phase gerät, um dann nacheinander immer höhere Niveaus zu erreichen. All dies scheint darauf hinzudeuten, dass die Versuchsperson erst in eine Lethargie fallen muss, um immer höhere Transite, Übergänge von einzelnen Stadien. Transite heißt hier Übergang von einem Stadium. Zum Beispiel, das hier ist ein Transit von der Biostase zur Psychostase. Der klinisch tote Zustand, der hier vollkommen klare Wahrnehmungen hat. Haben kann. Wir kommen dann darauf zurück. All dies scheint darauf hinzudeuten, dass die Versuchsperson, wie ich schon gesagt habe, erst in eine Lethargie fallen muss, um immer höhere Transite zu realisieren, die den Weg zu folgenden neuen Kapiteln eröffnen. Die Frage der Exteriorisation, der außerkörperlichen Erfahrung, der Ekstase und die Stadien der geänderten Bewusstseinszustände. 100 Jahre nachdem Sigmund Freud Seite an Seite mit Charcot in der Klinik La Salpêtrière im Jahre 1885 gearbeitet hat, versuchte Michaud, die Hypnose von ihrem äußeren Erscheinungsbild zu trennen, indem er an ihr kritische Faktenuntersuchungen vornahm. Diese kritische Analyse zeigt, dass die Hypnose ein ganz bestimmter somatopsychischer Zustand im Wachen, im Schlaf und im Traum ist, dass sie nicht unbedingt von der Unbewusstheit, der Befreiung von Automatismen und der posthypnotischen Amnesie, nämlich des Vergessens, charakterisiert wird und dass sie nicht mit der Suggestion verwechselt werden darf. Schließlich hat Michaud auch gezeigt, die Hauptcharakteristiken des Phänomens selbst darzustellen, indem er von einer möglichst objektiven Annäherung ausging. Auf diese Weise wurde er dazu geführt, vier ganz verschiedene hypnotische Verhaltensformen zu unterscheiden. Erstens, die somnambule Form mit Mischformen, Wach. Aktivität, der Nachtwandler, der geht herum, wie wenn er voll wach wäre. Ein Zustand des hypnischen Bewusstseins und der Suggestibilität. die pseudolethargische Form, deren große Passivität die Suggestibilität hemmt im Sinne einer Verstärkung dieser Passivität. Nämlich die pseudolethargische Form, ein schöner Fall ist nämlich die sogenannte hysterische Reaktion, wo jemand sich fallen lässt, um aufgehoben zu werden. Ah, verstehen Sie, ich habe das alles. Die kataleptische Form mit Mutismus und aufrechter Haltung motorischer Spannung. Bei dieser Form, also die motorische Spannung, Muskelspannung ist voll da, Widerstand gegen die Wachsuggestion und Widerstand gegen progressive Suggestibilität der Antriebsmuskulatur. Also in diesem Stand will man verharren, nicht? Dann schließlich noch viertens die sogenannte Wachlethargie mit Absinken des Muskeltones wie im Schlaf und aufrechter Haltung eines hohen Aktivitätsniveaus des wachen Bewusstseins. Also die somnambule Form, die pseudolethargische Form, dann die sogenannte kataleptische Form und schließlich die sogenannte Wachlethargie, nämlich beim Aufwachen. Man sieht, dass die drei ersten Formen an die drei Zustände Charcots, nämlich Lethargie, Katalepsie und Somnambulismus erinnern, während der vierte mit seiner Schlafmotorik und seinem Wachbewusstsein als die Umkehrung des Somnambulismus erscheint, indem das Bewusstsein mit der Aufwachmotorik schläft. Also man schläft noch, aber man kommt langsam, nicht? Für Michaud ist die Hypnose eine Regression zu archaischen Formen der Bewusstseinsstrukturierung und der Verhaltensdetermination. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, unterbrechen Sie mich, weil ich habe halt tief in die Nacht hinein und in der Früh noch alles Zusammenarbeit gemacht. Denn Dr. Larcher bei verschiedenen Fragen konnte erst gestern kommen. In Bezug auf die Verhaltensdetermination stellt Michaud fest, dass die beiden ersten Formen verschmelzen durch Annahme der Beziehung zur anderen, nämlich Somnambulismus und Pseudolethargie. Aktiv im Somnambulismus, passiv in der Pseudolethargie, während die beiden letzteren Formen Abwehrreaktionen sind, aktiv durch die Unterwerfung unter die Katalepsie, die Erstarrung, passiv zum Wachzustand in der Aufwachlethargie. Hinsichtlich der Modifizierung mentaler Funktionen dieser Formen gehen sie in Richtung eines Bewusstseinsverlustes, gehen sie nicht in Richtung eines Bewusstseinsverlustes, sondern in die einer Willens- und einer Vorstellungskontrolle. Und nun kommt eine Kritik dieser phänomenologischen Analyse. Die Darstellung der äußeren Erscheinung der Hypnose legt den Akzent auf alle von einem Hypnotiseur an einer Versuchsperson durch Suggestion hervorgerufenen Phänomene, was zwischen Hypnotiseur und der Versuchsperson eine Beziehung von Beherrschung und Abhängigkeit bewirkt. Also das kann ich bestätigen. Die Abhängigkeitsgeschichte bei der Hypnotherapie ist ein Problem. Wobei Hypnotherapie, ich habe große Erfolge erzielt. Die phänomenologische Analyse zeigt deutlich eine Vielfalt von Zuständen, die Michaud mit natürlichen Verhaltensweisen der aktiven oder passiven Beziehung von Annahme oder Abwehr erreicht. Also Annahme oder Abwehr. Der Somnambulismus mit, und zwar unterscheidet er folgende Formen. Erstens, Somnambulismus mit oralen und sexuellen Beziehungen. Die Pseudolethargie die eine Befriedigung in die Hände eines anderen legt. Also die hysterische Person, die sich in eine Pseudolethargie wirft, sucht in einem anderen die Befriedigung, aufgehoben zu werden, Sehnsucht, umarmt zu werden, aber nicht Fähigkeit, es tatsächlich beim Bewusstsein zu tun. Die Katalepsie mit den verbalen, mentalen und motorischen Funktionshemmungen aus Angst vor dem anderen oder vor der Gruppe. Die Aufwachlethargie mit Bewusstseinsveränderung im Fall der Bedrohung oder des Konfliktes. Der Vergleich mit tierischen Verhaltensweisen ist sehr aufschlussreich hinsichtlich der Wichtigkeit dieser Zustände für das Überleben. Diese Zustände sind auch für das Überleben wichtig. Der Somnambulismus mit Verfolgungstendenz, Seduktion und Abwehrhaltung. Also in somnambulen Zustand kann jemand irgendjemand verfolgen, nicht? Oder eine Abwehrhaltung zum Ausdruck bringen. Die Pseudolethargie mit den Tod vortäuschenden Bewusstlosigkeit. Man täuscht das vor, den Tod, und beim Tod darf man jeden angreifen und alles machen. Die Katalepsie mit einer Anpassungsfähigkeit, die dem Lebewesen den Todeskampf erspart. Die Wachlethargie mit dem Erwachen des Murmeltieres aus dem Winterschlaf, um vor der Bedrohung einer Schlange zu flüchten. Wie ist es nun aber möglich, dass eine solche Verhaltensvielfalt als ein Ganzes betrachtet und Hypnose genannt wird? Müsste nicht die Hypnose alle verschiedenen Bewusstseinszustände oder alle psychophysiologischen Zustände beinhalten? Wenn diese Regression zu archaischen Formen der Bewusstseinsbildung und der Verhaltensdetermination nicht nur auf das Überleben hin orientiert ist, sondern auch auf Verbesserung des Lebens, wie ein Zurücktreten, um besser springen zu können, muss man diese Entwicklung auf ihr unteres Niveau reduzieren? Michaud hob hervor, dass eine Typologie der mentalen Reorganisation in Hypnose die Möglichkeit schafft, zwei große Tendenzen zu unterscheiden. Die eine entspricht der äußeren Erscheinung der Hypnose mit mentaler Passivität, mit fokalem Bewusstsein und Unterwerfung unter äußere Kontrolle. Die andere scheint eher den mystischen Zuständen näher zu sein, mit mentaler Aktivität, verschwommenem Bewusstsein und innerer Kontrolle. Wer erkennt nicht, dass die zweite Tendenz das Aufbrechen erhöhter Bewusstseinsformen begünstigt? Unter hypnotischem Zustand darf man nicht nur einen einheitlichen Zustand verstehen, sondern eine sehr vielseitige Skala von Zuständen, die von plumper Simulation bis zu tiefster Trance reicht. Bei derselben Versuchsperson und während derselben Sitzung kann es sehr intensive Schwankungen vom einen Moment zum anderen geben. Außerdem kann man gleichzeitig in einem sensorischen Bereich ein hohes Niveau an Wachsamkeit vorfinden, die über dem normalen Bereich liegt, während sie in einem anderen Bereich geringer ist. Jemand hört alles, aber fühlt nichts. Dies schrieb Esteve im Jahre 1967. Damit wird ausgesagt, dass die Hypnose alle Zustände in allen Niveaus umfasst, einschließlich der dissoziierten Zustände, und dass man, wenn man diesen Standpunkt gelten lässt, von dieser nicht definierten Hypnose den Zustand des hypnotischen Schlafes trennen müsste, der uns wieder auf die Katalepsie mit Suggestibilität von La Tourette zurückführt. Beachten wir hierbei, dass die drei anderen von Michaud beschriebenen Zustände komplex sind, wie ihre Beziehungen dies aussagen, nämlich Somnambulismus mit Schlaf des Bewusstseins und motorischen Wachzustand, die Wachlethargie mit Schlaf der Motorik und wachem Bewusstsein, die Pseudolethargie, die eine simulierte Bewusstlosigkeit lethargischen Zustands darstellt. Ja. Und wenn wir dies alles sehen, beachten wir ganz nebenbei die außerordentlichen Hilfsmittel der Natur, das Leben gegenüber psychischer und physischer Umwelt zu schützen und anzupassen. Also diese Fähigkeit sind auch Schutz und Anpassung. Jetzt etwas über Lethargie. Das Wort Lethargie kommt aus dem griechischen Lethargia, zusammengesetzt aus Lethe, vergessen, und Argia, Untätigkeit. Lethe ist der Fluss des Vergessens. Das französische Wort Latin kommt aus dem lateinischen latere, versteckt sein. Die Lethargie ist ein tiefer und lang andauernder Schlaf, in dem die Lebensfunktionen unterbrochen scheinen. Letalität bedeutet Mortalität. Wie das Wort Hypnose kann dieses Wort Lethargie verschiedene Zustände bezeichnen. Man kann sagen, dass der lethargische Schlaf oder die lethargischen Schlafzustände näher beim Tod liegen als der hypnotische Schlaf. In der Hypnose ist jemand noch nicht in der Lethargie. Die von Rochat beschriebene Lethargie ist eine Pseudolethargie. Er hat die reinen lethargischen Zustände im Jahre 1913 in dem Buch die Unterbrechung des Lebens beschrieben. Wir unterscheiden allerdings die Zustände des verlangsamten Lebens oder die Biochemese und die Zustände des unterbrochenen Lebens oder die Biostase. Nun kommen wir zum Bereich der Biochemese. Das ist jetzt einfach. Die Biochemese aus dem griechischen Keumesis, einschlummern, ist der von Scholm vorgeschlagene Terminus, um die Zustände des verlangsamten Lebens zu charakterisieren, seien sie natürlich oder künstlich. Man könnte also unter dieser Kategorie richtige Lethargien zusammenfassen, die durch Suggestion unter Hypnose induziert werden können. Wir beschränken uns auf die spontane Biochemese, deren bekannteste der Winterschlaf der Kaltblüter, der sogenannten Poikilotherme ist. Weniger bekannt ist jener der Warmblüter, der sogenannten Homöothermen, besonders des menschlichen Organismus. Noch seltener sind gewisse lethargische Biochemese, der Winterschlaf als Form der Biochemese. Die Deutung des sogenannten hypnotischen Zustandes hat uns ihre Bindung an grundlegende Verhaltensweisen der Anpassung wie Widerstand und Unterwerfung gezeigt. Diese beiden Verhaltensweisen haben Laborit zu folgendem Buchtitel inspiriert: Widerstand und Anpassung in der Physiobiologie. Als Militärchirurg entwickelte er ein pharmakologisches Mittel, mit dem er das neurovegetative System der Verletzten ausschaltete, um ihre Reaktionen als Warmblüter zu hemmen und aus ihnen Kaltblüter zu machen, was die Möglichkeit schuf, sie abzukühlen. Durch die so erreichte Kälteanpassung konnte ihre Energie eingespart werden, indem man ihren Stoffwechsel reduziert, wobei die Schnelligkeit des Stoffwechsels proportional zur Temperatur ist. Je höher die Temperatur, umso schneller, das wissen Sie auch, wenn Sie Film entwickeln. Diese Anpassung an die Außentemperatur ermöglicht es, Kaltblütern den Winter durch natürlichen Winterschlaf zu überleben. Ihre sensorische, motorische und allgemeine Erstarrung verringert ihr Nahrungs- und Atmungsbedürfnis. der Winterschlaf der Warmblüter. Analoge Zustände können bei Warmblütern vorkommen, wenn sie sich unter außergewöhnlichen Bedingungen auf das Stadium der Kaltblüter zurückbilden können. Noch außergewöhnlicher ist der Fall der Schwarzbären in den Bergen Colorados, die als falsche Winterschläfer bezeichnet werden, weil ihre Körpertemperatur gleich bleibt, während sie wirklich 3 Monate lang überwintern und oft sogar noch länger ohne feste oder flüssige Nahrung zu sich zu nehmen. Die Forscher des Forscher in Colorado und in Illinois haben entdeckt, dass sich ihr Harnstoffspiegel im Blut im Winter um die Hälfte verringerte, während sie einen Teil als Proteine wieder aufarbeiteten. Ein Mensch, der ungewöhnlicher Kälte ausgesetzt ist, widersteht ihr durch absichtliche Bewegungen, dann durch Reflexzittern, aber sehr viel Energie verbraucht, sodass diese Widerstandsformen nur ganz kurzfristigen Wert haben, unter der Bedingung, dass man über ausreichende Nahrung verfügt. Längerfristig muss man sich in gleicher Art der Kälte unterwerfen, wie ich es vom Februar bis Mai im Winter 1944-45 getan und erforscht habe. Ich war damals 24 Jahre alt, das sagt Larche. Ich war damals 24 Jahre alt, hatte das intensive Atemtraining des Pranayama durchgeführt und bemühte mich um die Hemmung des Zitterns, indem ich die Atemtätigkeit kontrollierte, das heißt die Ausatmung verlangsamte. Parallel dazu musste ich ständig meine Aufmerksamkeit und meinen Willen auf diese Hemmung des Zitterns richten, indem ich die Kälte einbezog und akzeptierte, so kalt zu werden wie mein Bruder. Die Kälte, in der ich sie in meiner Einbildungskraft personifizierte, um ihr innerlich zu sagen, wenn ich genau so kalt bin wie du, also die Kälte mit dem Bruder identifizieren, dann kannst du mich nicht mehr abkühlen. Nach 3 Wochen hatten diese Anpassungsversuche ihre Früchte getragen. Sie sind zu Reflexen geworden, so wie die instinktive Bewegungsverringerung die Gedanken für andere Willensanstrengungen freimachte. Ich lehrte diese Methode einen neu hinzugekommenen Kameraden, der in der Lage war zu verstehen. Er erreichte dieselben Ergebnisse und wir gehörten zu den Überlebenden trotz einer täglichen Nahrungsmittelration von 200 bis 250 Kalorien und dies 4 Monate hindurch. Ungefähr 30 Jahre später nahm ich an einem Experiment zur absichtlichen Hemmung der Kältewiderstandsfähigkeit teil mit Hautthermometer auf der inneren Handfläche. Dies ermöglicht einen Temperaturrückgang von 37 auf 30 Grad Celsius zu messen, der in der Abkühlungsphysiologie der Extremitäten normal ist. Aber 2 Unterbrechungen während des Experimentes zeigten sich im zweimaligen Anhalten des Thermometerrückgangs und bewiesen die Rolle der mentalen Bereitschaft im Verlauf des Prozesses. So wird verständlich, welches Interesse ich am Bericht einer Indienreisenden Ende Januar 1985 hatte, als diese bei ihrer Rückkehr über Gespräche mit einem Inder erzählte, der einen Großteil seiner Zeit und seines Vermögens dem Studium von Phänomenen widmet, die den Rahmen des Gewöhnlichen sprengen. Er versicherte ihr, im Schnee des Himalaya nackte, unbewegliche Yogis gesehen zu haben, die die starke Winterkälte nicht spürten, in einen Zustand tiefer Meditation versunken schienen. Es war verboten, sie zu berühren, da man sonst ihr Leben in Gefahr brächte. Aber ausnahmsweise bekam er die Erlaubnis, die Haut eines von ihnen mit einem Finger zu berühren. Er konnte so die Geschmeidigkeit des Gewebes und die Erhaltung einer normalen Körpertemperatur feststellen. Ist der Zustand dieser Asketen mit dem der Schwarzbären in Colorado zu vergleichen? Es wäre äußerst interessant, die Studien in diesem Bereich zu vertiefen. Dann die lethargischen Biochemesen. Man kann vorübergehende Biochemesen von lang andauernden Biochemesen unterscheiden. Dr. Brosse hat mit Hilfe der Aufzeichnung des Elektrokardiogramms eines Yogis seine Fähigkeit, willentlich einen Zustand starker Kreislaufreduktion herbeizuführen, also die tatsächliche starke physiologische Auswirkungen verschiedener Yoga-Übungen messen können. In den Versuchen des verlassenen Körpers, der sogenannten Out-of-Body Experiences, der außerkörperlichen Erfahrung, hat Cornelier unter Hypnose seiner Versuchsperson, die außerkörperlichen Erfahrungen suggeriert, und dabei stellte er fest, dass diese sich abkühlte, er nahm aber nie Temperaturmessungen vor. Im Jahre 1982 fragte ich beim Kongress zum 100-jährigen Bestehen der Society for Psychic Research am Trinity College in Cambridge, wo wir uns getroffen haben, einer der hervorragendsten derzeitigen Spezialistinnen über die außerkörperliche Forschung, ob man die Abkühlung während dieser Experimente beobachtet habe. Sie konnte nicht nur nicht antworten, sondern ich hatte auch das Gefühl, dass ihr diese Frage unpassend erschien. Im Jahre 1913 veröffentlichte Rochat eine Studie über lang andauernde Biochemie. Das lange Fasten und der lange Schlaf, deren Beziehung vom normalen Hausverstand mit dem Sprichwort niedergelegt ist, wer schläft, der isst. So interessant dies auch sein mag, so gestattet diese historische und chronologische Zusammenfassung verschiedener Fälle noch keine systematisch vergleichende Studie. So findet man in Bezug auf langes Fasten keine differenzierende Diagnostik zwischen physiologischem Fasten, mentaler Appetitlosigkeit und der offensichtlichen Möglichkeit, jahrelang aktiv ohne Nahrung zu leben. Als Beispiele gibt er Nikolaus von der Flüe an. Bei der Untersuchung von Fällen eines Langzeitschlafes, von dem fast ausschließlich Frauen, sogenannte Schläferinnen, befallen werden, kennen wir Fälle von langer Katalepsie, Fälle, die an den Winterschlaf der Tiere und rein lethargische Zustände aufweisen. Das heißt, diese Fälle erinnern an ein sehr stark verlangsamtes Leben. Ich möchte nicht auf diese absichtlichen, teilweise Biochemesen der Asketen zurückkommen, wie Abtätung der sexuellen Funktionen, von Verdauung und Nebenfunktionen, Atmung, Kreislauf und allgemeinen Funktionen, die wir schon bei den Kolloquien über die Mystik untersucht haben. Dennoch aber fragte sich Rochat bezüglich der Nahrungslosigkeit ohne Aktivitätsverringerung oder Gewichtsverlust, wie bei Bourriaud, deren klinische Überwachung 125 Tage dauerte, ob sie den Stickstoff der Luft binden und nach dem volkstümlichen Ausdruck von der Luft leben konnte. Man könnte sich auch fragen, ob die Proteinsynthese nicht durch saprophytische Bakterien erfolgt. kann man sich das Interesse solcher Untersuchungen und des Interesses auf Probleme des weltweiten Hungers und die Ernährung der Astronauten heute nicht etwa leichter vorstellen als früher. Noch rätselhafter aber ist der Fall der nahrungslosen Stigmatisierten, die wie Anna-Katharina Emmerich, Therese Neumann und Robin ihren Blutverlust ausgleichen konnten. Wie führten sie die Synthese der 8 Aminosäuren durch, die ein normaler Mensch nur aus seiner Nahrung beziehen kann? Sobald es neue Fälle von Nahrungslosigkeit gibt, wäre es von allerhöchster Wichtigkeit, ihren Harnstoffzyklus und ihren Nitrogenium-Metabolismus zu untersuchen. Und nun kommen wir zur Biostase. Die Biostase. Die Biostase ist ein Grenzpunkt der Biochemese, das Ende des verlangsamten Lebens, der vollständige Stillstand aller Lebensfunktionen, des Metabolismus, der Mitosen und jedes Austausches und folglich des Alterungsprozesses. Sie ist ein scheinbarer Zustand des funktionellen Todes, aber ein wirklicher Zustand statischen Lebens, der manchmal als unterbrochenes Leben bezeichnet wird. Dieser Zustand muss genau vom funktionellen Tod unterschieden werden, weil er umkehrbar ist. Das heißt, der Patient bleibt empfänglich für spontane oder provozierte Wiederbelebung. Von Jankovic ist hier, der wurde provoziert, wiederbelebt. Das ist der klinisch tote Zustand, also der Biostase. Genauso wie der Motor eines stehenden Autos nicht als tot bezeichnet wird, solange er wieder starten kann, so darf der Stillstand biologischer Funktionen auch nicht als tot betrachtet werden, solange diese Funktionen wieder in normale Bahnen gelenkt werden können. Wir nennen als Beispiel die Kältebiostase, die Lethargiebiostase und die Agoniebiostase. Es kann sein, dass ich einige Minuten über die Zeit komme, aber ich bin hier doch zum Teil textgebunden. Wer um 3/4 gehen möchte, ganz frei, es ist nicht mehr viel. Also die Kältebiostase. Es ist das so bedeutsam, weil Sie das nirgends, kann ich Ihnen sagen, das finden Sie nirgends. Die Kältebiostase ist die logische und gesunde Folge des Winterschlafs, denn dank dieser Fähigkeit konnte Jérôme Guimont physiologisch überleben. Er ertrank in Fier am 30. April 1623 und wurde von dem Taucher Alexander Raffin 7 Stunden später aus dem Wasser geborgen, in nicht mehr erkennbaren Zustande und wurde für tot erklärt. Dies geschah um 18 Uhr. Die physiologischen und geistigen Aspekte der Rückkehr ins Leben sind äußerst interessant. Als man ihn in den Sarg legte, um ihn zu begraben, hob er einen Arm und sagte: "O seliger François de Sales." Dann begann er wieder zu atmen und bekam normale Gesichtszüge. Ich darf Ihnen sagen, dass dies den ganzen Fall übersetzt worden ist von Wilhelm Schamoni, der bei uns gesprochen hat und im Büchlein, glaube ich, Auferweckungen vom Tode, das Büchlein haben wir jetzt nicht am Büchertisch, aber ich nenne es nur, ist dieser Fall klar beschrieben. Die physiologischen und geistigen Aspekte der Rückkehr ins Leben sind äußerst, ja, in dem Moment, als er ertrank, hörte ihn sein Bruder rufen: "Seliger François de Sales, rette mich." Er selbst hatte diese Anrufung wiederholt und ihm gelang es, sich zu retten. Beim Aufwachen am nächsten Morgen erklärte Jérôme, dass der Selige ihm so erschienen war, wie er auf den Bildern gemalt war und ihm seinen Segen gegeben hat. Die Untersuchung von Dr. Nimirov der Universität Michigan halfen ihm
9 von 13 im kalten Wasser Ertrunkene wiederzubeleben, ohne Schädigungen oder Folgen für das Gehirn. Er erklärte diese Resultate durch den Einsatz eines Reflexes, der von Meeressäugetieren beim Tauchen bekannt ist. Aber bei Menschen muss die Wassertemperatur unter 20 Grad Celsius liegen, damit das Gehirn eine Chance hat, nicht verletzt zu werden, nach mehr als 4 Minuten unter Wasser. Auf diese Weise konnte er einen Buben wiederbeleben, der 38 Minuten in eiskaltem Wasser war, doch der Reflex spielt eine größere Rolle bei Kindern unter 3,5 Jahren. Diese Resultate medizinischer Eingriffe zeigen, dass die Biostase Jérôme Chimot sehr viel tiefer war. Seine Rückkehr ins funktionelle Leben war spontan und sehr viel schneller. Eine Reflexlethargie und die physischen und geistigen Bedingungen seines Abenteuers haben sicherlich eine zusätzliche Rolle zu der des Tauchens gespielt. Schließlich haben kryptogenische, also ja, das Wort habe ich, schließlich haben Untersuchungen deutlich gezeigt, dass die Kältebiostase kein Todeszeichen ist. Biostase, Gefrieren und Tiefgefrieren wurden bisher nur an Tieren oder Teilen von ihnen experimentell durchgeführt. Mit der Technik der jugoslawischen Physiologen an gefrorenen Goldhamstern, die dann wiederbelebt wurden, können wir ähnliche Formen. Wir kommen nun zur Frage der sogenannten Lethargie-Biostase. Die Abkühlung des Körpers durch Anpassung an die Kühlung ist nicht die einzige Überlebensform durch Biostase. Es scheint, dass sie auch einem Schock mit Sauerstoffentzug widerstehen kann, denn außer dem Ertrinken hat man den Fall eines japanischen Bergarbeiters beobachtet, der 21 Tage des Verschüttetseins überlebte. Ein 24-stündiger Stillstand der Gehirnströme wurde bei einer Barbituratvergiftung beobachtet, der eine folgenlose Heilung folgte. Obwohl man meines Wissens nie temperaturmäßig die Abkühlung beim Verlassen des Körpers beobachtet hat, zeigt andererseits die Untersuchung, dass verschiedene Versuchspersonen umso besser in die Ferne schweifen, je weiter ihr Körper abgekühlt war und sich in der Biostase näherte. Mrs. Wilcox, Opfer einer spontanen Exteriorisation auf der Straße, erklärte die Ärztin, die sich über sie beugte, dass sie tot sei. Sobald sie wieder in ihrem Körper zurückgekehrt war oder, wie man sagt, wieder zu sich gekommen war, begann sie wieder zu atmen und die Ärztin sagte, das ist wahrscheinlich ein Wunder. Molly Fencher, die in teilweiser Biochemese lebte und dabei nach den Worten von Professor Wess keine der normalen Lebensformen erfüllte, außer der Atmung, wurde manchmal von so tiefen Transen ergriffen, dass sie über diese zu Richter Daley sagte, wenn ich in einen Transzustand falle, verlasse ich mich im Allgemeinen selbst, gehe aus mir heraus, gehe hier und dorthin und sehe viele Dinge. Eines Tages war ihre Trance so tief, dass einer ihrer Freunde sie tot glaubte. Albert Rochat zeichnete die freiwilligen Lethargie-Experimente des Fakir Herides auf, dessen längstes kontrolliertes Begrabensein 10 Monate dauerte und außerdem einige sehr gut vergleichbare Untersuchungen. Es war aber vollkommen gegen ihren Willen, als 7 Buben aus Ephesus auf der Flucht vor der Verfolgung des Kaisers Decius auf seinen Befehl hin in der Grotte Montelius die ihnen als Zufluchtsort diente, zwischen 249 und 253 zusammen mit einem Hund eingemauert wurden. Als die Mauer unter Theodosius II. Abgetragen wurde, machten sie alle aus ihrer Lethargie auf, die mindestens 155 Jahre gedauert hatte, starben aber sofort am folgenden Tage, noch bevor sie Zeit gehabt hatten zu altern. Hochinteressant auch bei diesem furchtbaren Unfall in Japan, die überlebten, die waren alle in vollkommener Bewusstlosigkeit, sind dann erst aufgewacht. Christen und Moslem kennen sie unter dem Namen der Siebenschläfer. Und man kann heute noch ihre Gräber sehen, die in den Felsen in der Nähe der Grotte gehauen wurden, mit einem kleineren Grab für ihren Hund, der ihr außergewöhnliches Abenteuer gestaltet hat. Und nun kommen wir zum letzten Form, die sogenannte Agoniebiostase, noch ganz kurz. Jeder kennt die Untersuchung von Dr. Morris über das, was ungeschickterweise als das Leben nach dem Leben bezeichnet wurde. Es handelt sich in Wirklichkeit um ein Leben vor dem Tod, einen scheinbaren klinischen Tod, das heißt eine noch reversible Agoniebiostase, weil die Patienten aus ihr wieder aufwachen und von ihren Erfahrungen berichten. Die Tatsache, dass sich verschiedene Patienten, die außerhalb ihres Körpers erleben und sogar die Umgebung unterscheiden können, differiert nicht von den Erfahrungen außerhalb des Körpers, die sich in der sogenannten Agonie verifizieren. Was es davon unterscheidet, sind die Vorboten eines solchen Verlassens. Der Patient gerät in einen wörtlich nicht ausdrückbaren Zustand, er hört, dass man ihn als tot bezeichnet und hat das Gefühl von Ruhe und Frieden. All diese Phänomene und das Gefühl, sich in einem dunklen Tunnel zu bewegen, worin verschiedene Psychologen eine Erinnerung vergleichbar dem Geburtsvorgang sehen. Nach dem Verlassen des Körpers sprechen verschiedene Patienten von dem Gefühl des Kontaktes mit geistigen Wesen, die sich ihnen widersetzen oder ihn erleichtern, nämlich diesen Zustand. Andere treten in direkte nonverbale Kommunikation mit einem leuchtenden Wesen, das ganz Liebe und ganz Wahrheit ist. Andere gehen sogar so weit, die Grenze zu einem Jenseits zu beschreiben, von dem man nicht zurückkommt. Dies scheint den Übergang von reversibler Biostase in Richtung irreversibler Thanatose zu entsprechen, ohne dass man allerdings bisher beweisen kann, dass die psychische Aktivität aufhört oder über diese Schwelle hinaus fortdauert. Das ist eben diese Nahtstelle. Die Untersuchungen über Bewusstseinszustand in Agonie werden derzeit aufgewertet, wie die wertvolle Dissertation von Elisabeth Schnepsler und Dr. Friedrich Schmidt über die Erfahrungen kurz vor dem Tode gezeigt haben. Und hier können wir auch Carlis Ossis nennen. Die Verfasser bemerken auf diesem Niveau die Häufigkeit von Phänomenen im Zusammenhang mit Hellhören, Hellsehen und Telepathie. Sie betrachten als sicher, dass die äußeren Charakteristiken dessen, was transzendente Erfahrung genannt wird, als Krönung der Erfahrung kurz vor dem Tod sich vor allem dem annähert, was an anderer Stelle bei den Heiligen als mystische Erfahrung betrachtet wird. Diese Schlussfolgerungen veranlassen uns, unsere Aufmerksamkeit und das morgen um 8 Uhr stehen Sie etwas früher auf, beziehungsweise kommen Sie her. Nämlich morgen um 8.30 Uhr, also um 8:30, ist dann der Vortrag über die Psychologie der Höhen, über Luzidität, Ekstase, Psychostase zur Glückseligkeit. Ich darf mich bei Ihnen bedanken für die Aufmerksamkeit. Es war für mich nicht ganz einfach, aber besonderen Dank an Dr. Larcher, und ich gebe das Wort nun an Senkowski.
Verehrte Anwesende, um die Zeit nicht noch weiter auszudehnen, nur ein kurzes Wort. Man staunt über die Vielfalt der Möglichkeiten innerhalb unserer Psyche, insbesondere im Bereich der Hypnose, wie wir gehört haben. Man staunt über die immense Arbeit, die sachlich hinter diesen Informationen steht. Und ich staune auch ein wenig über das Wunderwerk dieser Übersetzung, das wir unserer Dolmetscherin und Herrn Professor Resch zu verdanken haben.
Vielen Dank und ich lade Sie jetzt für Nachmittag ein. Um 3 Uhr haben wir den Film von Theo Ott über Yoga. Das ist auch etwas angesprochen worden. Dann um 15 Uhr den Vortrag von Peter Rohner über latente Talente. Dann ist heute Mironov, wie gesagt, gekommen. Haben wir ganz kurz eine Filmvorführung über Forschungen der sogenannten Biotransfer, der Übertragung von Organismus und vor allem auch zu den Pflanzen, also die Übertragung Organismus und Pflanzen. Und dann steigt der Vortrag von Dozent Bick. Wir werden versuchen, schon 17.45 Uhr diesen Vortrag zu haben über die modernste Form der Hypnoseforschung und schließlich dann machen Sie sich einfach vorher schon etwas schön, aber beim Abend sitzen wir so gemütlich, Sie brauchen nicht speziell angezogen sein, wir sind unter uns, wir wollen uns freuen, gehen wir einmal in die Stadtseele, um uns wirklich erleben zu können.